Timing war schlecht, weil wo wir da am Höhepunkt von der Idee ist die Dotcom-Bubble platzt. Und mit dem ist natürlich eine riesige Ernüchterung gekommen. Man ist enttäuscht, das ist klar, das ist ein Rückschlag. Und gleichzeitig wechselst du Überlebensmodus, oder? Weil irgendwann ist dann das Bankkonto leer. Und das macht bekanntlich Schwierigkeiten machen. Erfinder ist kreativ, durchhalten will, ist eine wichtige Eigenschaft von einem Unternehmer. Und das haben wir natürlich in dieser Zeit gelernt.
Fenstergespräch. Mutmachergeschichten aus dem Alltag. Ein Podcast von ERF Media Schweiz. In unserem Podcast geht es heute um Benjamin Regitz, IT-Unternehmer, aufgewachsen im Berner Oberland. Dort sind eigentlich auch seine Wurzeln. Und er ist einer, der schon als Bub oder zumindest ein bisschen drüber mit Träumen und Visionen in der Informatikbranche hat wollen landen, dann auch gelandet ist und Unternehmer und wie geworden ist. Benjamin Regitz, herzlich willkommen. Am Mikrofon Rudi Osuran. Ich hätte zuerst eine Frage, wo man ein bisschen sollte, wie eine Rechnungsaufgabe lösen. Also nicht im engsten Sinne Rechnungsaufgabe. Aber wenn du jetzt auf dein Leben zurückschaust, von dem Moment, wo der Traum da war, bis zur Umsetzung, was würdest du sagen, prozentual? Wie viel ist Glück, wie viel ist Talent, wie viel ist Fleiss davon? Kann man das sagen? Glück, Talent, Fleiss.
Spontan würde ich sagen, Rudi, 50% Glück, 40% Fleiss, 10% Talent.
Okay. So viel Glück?
Ja.
Weil das ist interessant. Praktisch keiner, der wirklich erfolgreich als Unternehmer unterwegs ist, den ich in letzter Zeit getroffen habe, interviewt habe, sagt weniger als 50%. Also eher so um die 50, sogar plus, sagt der Faktor Glück.
Mhm. Absolut.
Das ist kann etwas, was man fast nicht denkt, oder?
Ja.
Wo hast du am meisten Glück gehabt? Wir erzählen nachher Geschichte ein bisschen chronologischer, aber vielleicht so ein Zwischenschlagziel sozusagen.
Ja, genau. Ich glaube, das grösste Glück war, in dieser Familie aufzuwachsen, wo ich aufgewachsen bin. Weil meine Eltern, ich bin in einem sehr wohlbehüteten Haus aufgewachsen, tolle Eltern, zwei Brüder. Und ich habe von meinen Eltern gelernt, was Wertschätzung heisst. Ich habe gelernt, was Fleiss heisst. Ich habe gelernt, was mit beiden Füßen am Boden bleiben, eine gewisse Bescheidenheit heisst. Und vor allem auch Unternehmertum von beiden auch. Unternehmerisch aktiv zu sein. Einfach etwas unternehmen, nicht unterlassen.
Der Unternehmer ist der, der unternimmt.
Genau. Absolut.
Und nicht einfach, es ist ja interessant, allein wenn man das Wort ein bisschen anschaut, oder? Die Liebe für die Technologie, für das IT-Wesen, wann ist die so richtig aufgeflammt?
Das hat angefangen mit einem, ich würde sagen, das war so ein Stichentscheid, wo wir als Familie abgestimmt haben. Das war wirklich so, wir sind in einem Restaurant gehöckelt in Interlaken und haben quasi abgestimmt, als Familie gehen wir in die Ferien zusammen oder kaufen wir einen Computer. Und die Entscheidung haben dann natürlich die drei Söhne gewählt, quasi. Also wir drei Söhne von den Eltern, quasi, die haben gesagt, wir wollen einen Computer. Und der Vater und Mutter haben gesagt, wir möchten die Ferien. Also es war 3-2, wir haben einen Computer gekauft. Und mit dem hat das alles angefangen.
Heute würde man sagen, komm, wir machen beides. Weil sie ein bisschen günstiger geworden sind wahrscheinlich auch, oder?
Ja.
Also
ja.
Die erste Kiste, die du hattest, war wahrscheinlich nicht ganz so klein, oder?
Die war gross, sie war langsam, sie war teuer. 2,86er damals für den, der das etwas sagt. Mein Vater hat schon ein bisschen im Geschäft, hat man gesehen, oder die Schreibmaschine, er hatte ein Geschäft, ein Baugeschäft. Und das war Schreibmaschine zuerst. Und dann kam Schreibmaschine mit ein bisschen Display. Und irgendwann hat er auch so einen Computer-Enthusiast unter seinen Mitarbeitern. Und der hat dann den Computer in sein Büro gebracht. Und da haben wir eigentlich das erste Mal so einen richtigen Personal Computer im Büro vom Vater gesehen. Und das hat natürlich die Begehren geweckt, das auch daheim zu haben. Und das war ein Ungestüm, oder? Ein riesen Monitor und ein Kasten und so. Und hat nicht viel können.
Im Vergleich zu heute.
Zu heute, ganz genau.
Jetzt, du kennst das, wie das ist mit die spezielle Luft, die da rum war, plötzlich, wo das Zeug explodiert ist. Silicon Valley steht für ganz vieles, oder? San Francisco, Kalifornien. Wann bist du das erste Mal mit diesen Vibes dort in Berührung gekommen?
In der Tat, im 2004 war das. Mit einer Geschäftsidee, die eben zu uns gedreht wurde.
Hat es dir Facebook schon gegeben?
Facebook war gerade so als Studentenplattform bekannt gewesen. Wir hatten im Team von dieser Firma, die wir dann gegründet haben, einen, der ein Alumni war von einer Universität, die Facebook schon hatte. Da konnte man als Alumni darauf zugreifen. So haben wir dann über seinen Account mal drauf können. Ganz, ganz spannend gewesen. Das war Anfang 2004, ist das so recht neu gewesen. Ziemlich gerade
brandneu. Hast du daran geglaubt, dass das mal eine riesige Geschichte wird?
In dieser Dimension konnte ich mir so nicht vorstellen. Aber man hat so die Vorboten gesehen, was das wird können, so Social Networks. Einfach das Konzept hat begeistert. Und eben im 2004, eben durch den Zufall, da sind wir wieder beim Zufall vom Anfang, in die USA kam, das erste Mal in den USA in meinem Leben. Habe dann von dieser Luft geschnuppert, eben so das grosse Denken, die Aufbruchstimmung, die Begeisterung, die Chancen, oder? Das hat man gespürt dort. Das ist wie in Luft gelegen. Gewaltig.
Also traut man sich dann automatisch, wenn man in dieser Luftblase drin ist, mehr zu selber?
Ja, ja.
Es ist möglich?
Ja, ja. Ja, ist möglich. Denkt jeder, klar ist da auch ein bisschen Naivität sicher dabei.
Ja, braucht es vielleicht auch.
Oh, denke ich. Ja, die Leute, die wir getroffen haben, das hat uns natürlich gewaltig inspiriert. Wir sind zurückgekommen, haben auch viel mehr an die Idee geglaubt, die wir verfolgt haben, das Social Network zu bauen. Und haben wirklich an grossen Erfolg durch und durch geglaubt.
Also das waren nicht Leute, die gesagt haben, ja, ich habe aus der Schweiz zu senden eigentlich.
Nein.
Das hast du nicht so gehört?
Nein, das haben wir nicht so gehört, weil das ist sehr multikulti schon mal. Da hast du alle Nationen in dem Tal, in dem Valley. Und was die Leute verbindet, ist ein Glauben. Ich habe gesagt, ich habe einen grossen Glauben. Dass es einfach das grossen Erfolg möglich ist. Der ist sicher auch inspiriert durch viele Beispiele, die du siehst, links und rechts. Aber die haben einen grossen Glauben. Und das hat uns sehr inspiriert. Ich glaube einfach, dass die Idee möglich ist. Und dann fahren sie halt mal die Wand. Aber sie haben es probiert.
Das ist sicher eines der wesentlichen Unterschiede, oder? Weil wenn man so ein bisschen deine Geschichte verfolgt und dann irgendwann auf die Geschichte stößt, dass du dir gewünscht hättest, dass dein Firmenlogo eingeblendet wird am Times Square in New York, wenn schon mal da war, ich weiss, wie das ist, wenn dann da die Rundumwerbung ist, dann sagen, du, aber der EGZ ist ein bisschen wahnsinnig geworden dort. Das hast du wirklich wie eine Vision gehabt?
Ja, das haben wir als Vision gehabt, weil eigentlich die Geburtsstunde der Firma war, dass wir eine Idee, also ich sage mal, dass sie wie zwei, drei Sachen zusammenkommen, Technologie, das Internet, die Möglichkeit, dass du sofort oder relativ rasch eine globale Zielgruppe kannst erreichen. Das war ja neu gewesen. Das hat es vorher so nicht gegeben. Sehr rasch und einfach kannst du global aktiv sein, eine Zielgruppe erreichen. Und wir haben geträumt davon, eine Idee umzusetzen, ein Problem zu lösen, das viele Menschen haben, das so gut gelöst wird, dass die Fan werden von dieser Lösung. Und das wächst so fest, dass als Resultat davon irgendwann ist das Logo am Times Square hängt. Also es ist nicht primär um einen Status gegangen, sondern mehr um das Ergebnis des Erfolgs liest man anhand des Logos am Times Square.
Was war das Problem dort zum Lösen?
Wir haben verschiedene Plattformen weiterverfolgt, sage ich mal. Das ist auch ein das Problem, das man hat als Unternehmer Fokus. Wir haben zu viele Opportunitäten gesehen, aber wir haben so zwei Sachen wirklich verfolgt. Und eines davon war, dass man so Reverse Auctions aufkommen. Also du tust nicht hergehen und sagst, was du verkaufen willst, sondern du gehst her auf eine Plattform und sagst, was du brauchst. Oder zum Beispiel, wir haben das gesehen im Cash-TV, im Schweizer Fernsehen, dass ein Stahlhändler aus den USA hat geschwärmt von einer Plattform im Internet, die er hat, wo er kann sagen, ich brauche 4'000 Tonnen Stahl und dann geht die Anfrage an ein Anbieternetzwerk, das Stahl liefert und dann bekommt er auf die Plattform Angebot, oder? Kann das dann gegeneinander vergleichen und sich dann für das beste Angebot entscheiden. Und das war natürlich revolutionär, der Gedanke, das haben wir gebaut oder angefangen bauen und haben eine tolle Blank, haben wir mit dem können, die Schweiz, Deutschland, also Dach und dann Europa und die Welt erobern.
Warum hat es nicht ganz funktioniert?
Das Timing war schlecht, weil wo wir da am Höhepunkt von der Idee und mit Venture-Kapitalgebern geredet haben, tolle Meetings hatten, ist die Dotcom-Bubble platzt wie ein Kaugummi, wo du zu lange aufgeblasen hast. Und mit dem ist natürlich eine riesige Ernüchterung gekommen.
Was hat es mit dir gemacht?
Mit
oder mit euch, muss man sagen.
Ja, ja. mit uns hat es natürlich, man ist enttäuscht, das ist klar, ist ein Rückschlag. Und gleichzeitig wechselst du Überlebensmodus, oder? Weil irgendwann ist das Bankkonto leer und dann musst du schauen, dass irgendwo Geld reinkommt. Und das macht bekanntlich Schwierigkeiten machen. Erfinder ist kreativ, durchhalten will, ist eine wichtige Eigenschaft von einem Unternehmer. Und das haben wir natürlich in dieser Zeit gelernt.
Und wenn man so zu dritten unterwegs ist, oder? Ist es dann einfacher vielleicht, als wenn du jetzt so als Einzelnummer gewesen wärst? Da kann man austauschen. Wie unterschiedlich sind ihr gerade im Umgang mit so einer Situation gewesen?
Wir sind sehr ähnlich in dem. Wir haben alle drei geglaubt, dass wir auch so schlecht nicht sein können. Mhm. Ich habe gesagt, dass es so schlecht sind doch auch nicht. Dass ist da kein Kunde würde ein Projekt anvertrauen. Und wir haben ja einfach zusammengehalten. Es hat extrem gut da zu dritt sein. Du kannst Sachen teilen miteinander, du kannst diskutieren und dann auch gemeinsam einander ein bisschen aufpushen. Oder? Zum Beispiel, wir haben so Cold Calls gemacht, einfach durchtelefoniert, halt Klinken putzen. Oder?
Das gehört auch dazu.
Ja, oder? Ja. Und das machst du natürlich nicht so gerne, weil du hörst viel Nein, viel Ablehnung, viel, weil überhaupt nicht mit dir zu tun haben, weil es ja Leute schon an. Aber wir haben einander aber richtig aufgestachelt. Oder? Es hat so Zeitfenster gegeben, wo man einfach Cold Calls machen musste. Und jeder hat das müssen machen. Und wenn man es nicht gemacht hat, hat man dann an einen Promi quasi anrufen von der IT-Branche. Oder sich durchtelefonieren zum Dinnerchef oder so. Irgendeine Grösse von der Wirtschaft.
Machst du das gerne grundsätzlich? Oder ist das Überwindung auch?
Anfänglich natürlich nicht. Aber ich glaube, das ist auch so eine Eigenschaft, eine gewisse eine Frechheit, eine Kühnheit zu entwickeln, auf eine gute Art. Nicht Leute übervorteilen, aber einfach eine gute Art, sich durchzukämpfen zu der Person, die du eigentlich möchtest ansprechen, finde ich, eine unwahrscheinlich wichtige Eigenschaft auch im Unternehmertum. Weil wenn du gross bist und einflussreich und alle kennen dich, ja, dann ist es nicht mehr schwierig. Aber wenn du der Nobody bist, durchzukommen zu der Person oder Organisation, wo du reinkommen möchtest oder mit ins Geschäft kommen, das ist aufwendig und das braucht ein Biss und ein bisschen Kreativität und Wertschätzung für die Person, die du erreichen willst. Und ich glaube, das hat uns viel gebracht, dass wir das Handwerk lernen müssen.
Was ist der grosse Unterschied zwischen Benjamin Regitz und Mark Zuckerberg? Was kann der besser und anders als du?
Ich kenne jetzt ihn zu wenig gut, persönlich, muss ich sagen. Ich kenne ihn nur aus den Medien. Ich denke, der ist ganz in einem anderen Kontext aufgewachsen, halt in einem amerikanischen Denken schon mal, wo der auch gross ist. Und wenn man die Story, ich habe den Film geschaut, oder, The Social Network.
Spannend,
wenn das, ja. Wenn du das schaust, da haben ja viele Zufälle zusammengespielt. Wieder. Und sicher ist er so ein genialer Typ, ob jetzt die Idee von ihm ist oder nicht, ist eine andere Frage, ist gar nicht so entscheidend. Ich glaube, der hat das Dreigestirn von Zufall, Fleiss und Talent, das wir eingangs hatten, hat er einfach so gut zusammengebracht im richtigen Timing, dass die Idee Facebook ein gewaltiger Erfolg geworden ist. Und das unterscheidet ihn von mir. Er hat es geschafft.
Das Gefühl, das gibt es noch lange.
Facebook?
Weil die Totgeglaubten leben länger, habe ich einmal noch einmal gelesen. Man sagt immer wieder, ja, jetzt ist es vorbei mit Facebook.
Facebook gibt es noch lange. Nicht unbedingt Facebook-Plattform, aber wenn man sieht, wie sich das weiterentwickelt mit Instagram und TikTok, und also die Art von Medienkonsum in dieser Konstellation ist natürlich ein Facebook oder ein Meta, der Konzern, schon zu mächtig, für dass der wirklich untergehen würde. Der kauft halt die Unternehmen, akquiriert sie zu hohen Preisen, aber ich glaube, die wird es auch langfristig noch geben. Das bin ich überzeugt. Jetzt haben sie sich ein bisschen vertan mit dem Meta-World und Metaverse-Geschichte. Da hat es jetzt einen Rückschlag gegeben. Es kommt nicht so schnell, wie man gedacht hat, dass wir da alle mit den Brüllen im Metaverse einander treffen und die virtuelle Welt fast wichtiger wird als die physische.
Da siehst du jetzt noch nicht, dass es so weit ist.
Das wird mittelfristig, denke ich, als ich gewissen Anwendungsbereichen von Vorteil sind. Es hat ja Apple Brillen rausgebracht, wo man teilweise sieht. Aber so weißt, in der Breite, ich denke da häufig an meine Frau oder meine Schwägerinnen und so, wenn ich so schaue, wie die unterwegs sind, als Frau, als Mütter. Also, wenn die so eine Brille anlegen, dann sind wir in der Breite angekommen.
Ja, das geht das noch im Moment. Das ist noch nicht so ganz plastisch. Das
sind die nächsten paar Jahre noch nicht plastisch. Nein.
Wie ist es nachher weitergegangen bei euch, bis eben iSolutions entstanden ist? Also iSolutions hat ja etwas mit Lösungen zu tun. Der Name ist Programm vermutlich auch bei euch, oder?
Ja.
Ihr tönt ganz viele Lösungen anbieten. Das heisst, ihr müsst auch gut Bescheid wissen, was die Leute brauchen. Jetzt sind wir wieder bei dem Punkt, oder? Correct. Was braucht jemand und was können wir euch anbieten als Lösung? Was sind so die klassischen Anfragen, die zu euch kommen?
Das betrifft in der Regel Kunden, die ihre Transformation stecken, und das sind die meisten, vor allem im Mittelstand, aber alle Kunden, die grossen wie die kleinen, werden natürlich durch Technologie und durch die Möglichkeiten von Technologie vor eine Herausforderung gestellt, die sie vor 10 Jahren noch nicht hatten. Das heisst, wo arbeiten Leute, geh weit, plötzlich musst du von daheim aus arbeiten, Homeoffice, mobiles arbeiten. Das tut man zwar schon lange predigen, dass das möglich sein sollte, aber die Realität für einen grösseren Betrieb, der vielleicht unzählige Anwendungen hat, seine Umgebung fit zu machen, dass Menschen von überall auf das zugreifen können, Versicherung zum Beispiel, auf die Versicherungsanwendung, wo die Person erfasst, die Versicherungsnehmer, das ist aufwendig, das ist komplex. So Anfragen kommen in jeglicher Art zu uns, und da tun wir mit Kunden gemeinsam Lösungen erarbeiten, die sie zukunftsfähiger machen.
Das heisst, du kannst dich gut hineindenken, wenn du ich tue jetzt mal etwas vermuten, oder? Du bist irgendwo und du beobachtest Abläufe und du siehst, die machen das so und so, und das sind möglicherweise noch nicht deine Kunden. Und du bist jemand, der in dieser Denke drin ist. Ja, aber das könnte man viel einfacher machen. Ist das ein bisschen so?
Das ist so.
Das nimmst du immer mit dir mit.
Das ist automatisch verdrahtet, weil wir natürlich, sagen wir mal, das Set von den Möglichkeiten, den Rucksack von den Möglichkeiten, kennen wir sehr, sehr gut. Woher das sich entwickelt, was kommt da die nächsten 3 bis 5 Jahre, was ist zu antizipieren? Und dann läufst du bei einer Firma rein und siehst, was die verarbeiten, wie viele manuelle Prozesse die haben, wie viele Daten, dass zum Beispiel immer noch auf Papier verarbeitet werden, oder? Wo ich dann sehe, was passiert mit dem
Papier. Was denkst du jetzt da konkret?
Vor kurzem habe ich, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Kontext, glaube ich, war in einem Hotel. Und da erlebt man ja auch riesen Unterschiede. Online-Check-in, alles digital, bis die Flut von Papier, die du beim Check-in überkommst. Und dann musst du noch einmal den Namen nehmen. Du hast zwar gebucht über eine Plattform, aber du musst wieder deinen Namen und den Geburtsdatum musst wieder erfassen. Denke ich, ihr wisst ja schon alles von mir. Also wieso jetzt wieder, statt sich um einen Gast zu kümmern, tust du ein Formular ausfüllen, dann muss ich das dann jemand verarbeiten. Also wird das digitalisiert, tut es jemand ins System abtippen. Das ist unnötige, redundante Arbeit, die eigentlich, sage ich mal, das Hotel davon abhalten, mit dem Kunden in Kontakt zu treten, ein gutes Gespräch zu führen stattdessen, eine Verbindung aufzubauen, Vertrauen aufzubauen, Interesse zu zeigen. Und da sehen wir, da können so viele Unternehmen noch riesige Schritte vorwärts machen, indem sie all die unnötigen Arbeiten eliminieren, automatisieren, dass sich die Leute um einen Kunden kümmern können.
Gibt dir genau so ein Beispiel. Ich war vor kurzem in eigener Sache bei einer ärztlichen Untersuchung gewesen, und das ist ein super Typ, der hätte jetzt genau können sagen, weil ich da mit dem Velo so blöd geht bin, ob etwas kaputt ist oder nicht. Ist alles gut, oder? Und der hat das sensationell gemacht, genau den Punkt getroffen. Jetzt war aber so, er hat mehrheitlich in dieser Stunde Zeug eingetippt. Und er hat mich knapp angeschaut und hat gesagt, ja, nein, das ist gut und so. Und dann tun wir noch das. Übrigens, was haben Sie für Krankenkassennummern? Wenn ich jetzt die Zeit abrechnen würde, die er effektiv behandelt hat, und die Zeit, die er eingetippt hat, weil er hat sich einfach gesagt, ich hätte gerne einfach am 6.4 Abend, darum tippe ich jetzt schon. Ich könnte es auch nachher machen, oder? Das ist genau so ein Punkt. Wie hätte man das jetzt anders lösen können?
Hervorragendes Beispiel.
Genau.
Hervorragend.
Und das erlebst ich lange überlegt.
Ja. Und das erlebst du an ganz vielen Orten. Und das ist jetzt so, Technologieanbieter wie Microsoft und andere haben natürlich jetzt Lösungen, die er gar nicht mehr schreiben muss, sondern wo das Gespräch, selbst im Berndeutsch oder Zürichdeutsch oder Schweizerdeutsch, ein Gespräch transkribiert, also aufnimmt, versteht, übersetzt den Text, der Text automatisch prozessiert, also das Wesentliche rausliest, Semantik versteht, was die da zusammen diskutiert haben, dass er, wenn er abgeschlossen hat mit der Behandlung von dir, die er wirklich mit dir zusammen macht, ist 80-90% von dem, was er dokumentieren muss, schon da. Und seine Aufgabe wird dann sein, noch kurz durchlesen, zwei Sachen korrigieren, das System kennt die medizinischen Fachbegriffe. Das ist Entlastung für ihn, oder? Die können gewaltig gewinnen, gerade in Medizin, Spitälern und so.
Das ist gewaltig, oder?
Gewaltig. Also ich habe es gesehen bei der Geburt meiner Kinder. Die arme Hebamme hat im Anschluss doch die eine Geburt ist ein bisschen länger gegangen, hat die müssen dokumentieren. Ich war in diesem Raum drin und die hat geschrieben und geschrieben. Sie hat nicht aufhören. Wie bei dir?
Das ist gut, aber ein interessantes Beispiel. Ich hoffe wirklich, dass da etwas geht. Und zwar, weil das auch den Patienten sehr gut kommt. Das ist Qualität, oder? Wenn du dich denen mehr kannst zuwenden. Ja, definitiv. Ja,
absolut.
Jetzt haben die ja ganz ein interessantes Modell, dass ihr alle Jahre den Chef wechselt. Das ist die Brütsch und einer, der mit dir in Kinski gegangen ist. Also langjährige Beziehungen, oder? Wie ist das entstanden, dass man immer wieder wechselt? So wie im Bundesrat bei uns oder das Bundespräsidium?
Das ist auch so ein Zufall, in Anführungszeichen, dass durch Kundenanfragen, die gesagt haben, wenn es eine Eskalation gibt, ein Problem bei einem Kunden, in einer Verkaufsverhandlung, der Kunde sagt, ich möchte mit dem Chef reden. Mhm. Ja, wer ist der Chef? Mhm. Und das ist halt einfach eine Anforderung, die viele haben, dass sie möchten gerne mit dem Chef reden. Wenn jetzt du mit dem Hotel unzufrieden bist, sagst du, ich möchte gerne mit dem Chef reden. Mhm. Nicht mit drei Chefen, mit dem Chef. Mhm. Und so haben wir uns entschlossen, dann, auch im Gespräch mit Ratgebern, die wir immer hatten um uns, dass wir das gerade als Modell nehmen und sagen, wir machen einen CEO ernennen. Das ist wie ein Hut, Primus in der Pares, wie beim Bundesrat. Wie du gesagt hast, der Bundespräsident von uns drin ist quasi einer immer ein Jahr Präsident. Und so hat das Modell gestartet. Oder? Haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht mit dem. Und da haben wir es weitergeführt und haben gemerkt, über die Zeit, dass aus dem eher zufälligen Ernennen von einem CEO für ein Jahr auch wie ein Vorbild ist worden für die Crew, für die Leute, die sehen, es kann nicht nur einen. Das wechselt. Da kommt ein anderer Stil oder andere Priorität, aber die Richtung bleibt die gleiche. Das Schiff geht immer nur in die gleiche Richtung. Das hat wie zu einem Charakter geführt in der Kultur, sage ich mal, oder eine Facette von unserer Kultur, wo wir haben gehört von Leuten, dass sie das sehr schätzen.
Am Anfang haben wir es gerade vom Berner Oberland gekommen, dann haben wir es von Wert gehabt. Was würdest du sagen, sind so deine Werte, die du nicht eintauschst, egal was für ein Lebenskontext stattfindet? Auf Sachen, wo du sagst, die sind mir so viel wert, buchstäblich, dass die gebe ich nicht einfach her.
Das ist, fällt sicher an, hat sich auch manifestiert, ganz eine gute Frage, Rudi, in unseren Unternehmenswerten. Weil die Unternehmenswerte sind ja die Werte, die wir verkörpern. Das hat ja sehr stark miteinander verbunden. Und das sind drei so Kernwerte. Der erste ist Glaubwürdigkeit, ist Vertrauen, Trust in Englisch, wenn man viel Englisch braucht, IT. Und das ist enorm wichtig. Wir handeln auf dem Fundament von der Glaubwürdigkeit, vom Vertrauen. Das ist unwahrscheinlich wichtig. Und dadurch gehört natürlich ganz viel Ehrlichkeit zum Beispiel. Integrität, dass man auch Kunden gegenüber ehrlich ist. Und kann sagen, ja, das können wir jetzt noch nicht genau beurteilen, aber wir lösen das für dich. Das Zweite ist Neugierde. Neugierig sein, lernens-, wissenshungrig. Auch können sagen, ich weiss es nicht. Keine Ahnung, was das bedeutet. Das sage ich noch häufig, auch im intern oder auch bei Kunden. Was heisst das? Das habe ich noch nie gehört. Und habe ich nicht das Gefühl, ich mache mich jetzt da lächerlich, sondern ich weiss es ja wirklich nicht. Also jemand kann mir schon erzählen, wie wir haben ja die Experten. Also Neugierde, lernenshungrig zu sein, auch können, zu lernen von Leuten, von der Putzpersonal, das glauben wir hier. Ich habe schon viel gelernt von unseren Putzleuten, die wir haben, Reinigungsleuten. Und das Dritte ist dann die Leidenschaft, Passion. Also tu die Sachen, die du machst, mit Leidenschaft. Menschen haben gerne leidenschaftliche Leute, die aus den Augen funkeln etwas. Das ist ansteckend. Das macht Spass, macht Freude, mit den leidenschaftlichen Leuten unterwegs zu sein.
Als Führungskraft, wo gibt es Bereiche oder wo ist bei dir die rote Linie, dass du das nicht tolerierst bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern?
Die rote Linie ist ein Verstoß gegen die Glaubwürdigkeit. Das ist sicher das Fundament. Jede Form von, wenn es ein bisschen auf dem Mauscheln, Intrigen, irgendwelches Gemischel, das wollen wir nicht. Ich muss sagen, wir wollen ehrlich, möglichst wenig Fassade. Bis ehrlich, bis dich selber. Das ist auch etwas, was wir häufig sagen bei uns intern. Bis dich selber. Es braucht weniger Energie, eine Fassade aufrechtzuerhalten. Und wenn du dich selber kannst sein, bist du so viel authentischer. Menschen merken das. Und dann kannst du auch ganz offen zu dem stehen, was du nicht weißt. Und das ist so eine rote Linie, wenn man so also künstlich und wenn man so ja, in Meetings beispielsweise anfängt, merkt man, es wird so politisch, es wird ein bisschen Ja, ist nicht mehr ganz klar, oder? Das ist eine Linie, wo wir sagen, die wollen wir nicht. Sind wir offen miteinander, ehrlich, transparent, immer noch anständig, aufrichtig, oder? Nicht auf eine schlechte Art und Weise. Aber ich glaube, das ist ganz, ganz ein wichtiger Grundsatz auch im Führungsverständnis. Die Ehrlichkeit, das Vertrauen, das dann aufbaut, auch aufgrund von dem, dass man sieht, da geht es auch nicht alles. Im Gegenteil.
Du hast mal gesagt, wenn ich am Morgen verwache, habe ich in den häufigsten Fällen den Eindruck, alles das, was wesentlich ist für mein Leben, ist schon da. Also ist Geschenk. Hat das etwas mit Glauben zu tun?
Das hat sehr viel mit Glauben zu tun. Weil es ist ja einfach da. Und je älter ich werde, je mehr stelle ich fest, ich reflektiere über Sachen, die ich vielleicht als Junge noch als gegeben habe genommen. Denke ich plötzlich darüber nach, wieso ist das so? Wieso stehe ich morgen auf und habe Freude? Wieso habe ich einfach Freude? Und dann triffst du plötzlich andere Menschen, die das nicht haben, und dann fährst du darauf Gedanken machen zu dem. Und stellst dann fest, jetzt in meinem Fall, ja, das hat eine Quelle. Mein Glaube an einen Gott, der mich gemacht hat, ist wie die Quelle der Freude. Das kommt ja von dort. Er hat sich etwas überlegt. Und da stelle ich dann in ganz vielen Lebensbereichen von meinem Leben stelle ich fest, wow, was hat er sich eigentlich überlegt? Wer bin ich? Oder? Man lernt sich ja selber auch immer besser kennen im Verlauf von einem Leben. Und das begeistert mich.
Also im Gegensatz jetzt zum Beispiel zu Motivationskünstler oder Referenten, wo ich auch schon gehört habe, die sagen, ja, musst du morgen gerade als erstes irgendwelche Sachen formulieren, aufstehen, das Fenster aufmachen und so, oder? So Ritual. Finde ich es noch ganz spannend, dass bei dir gar nicht so viel passiert, jetzt nach außen, sondern du hast zuerst einmal, lässt du wie etwas zu, was schon da ist. Also du lebst eigentlich von etwas, wo jemand anders von außen dir gegeben hat. Habe ich das richtig verstanden?
Wunderschön zusammengefasst. Könnte es nicht.
Finde ich einen wesentlichen Unterschied. Hast du dann aber auch Ritual, zum Beispiel im Alltag? Moment, wo du Sachen bewusst machst, um irgendwie in einen Fokus oder in ein gewisses Bewusstsein zu kommen?
Das habe ich. Und glaube, das ist ganz wichtig. Das gehört man auch von Leadership-Koryphäen, John Maxwell beispielsweise und andere, die sagen, ja, wie du den Tag startest und du den Tag beendest, sind sehr, sehr wichtige Stationen von deinem Leben. Und das ist etwas, was ich auch in meinem Alltag kann sagen, das erlebe ich genau gleich. Und darum ist mein Morgen zum Beispiel ist verbunden mit Sport. Ich gehe früh auf, gehe rennen, joggen. Und in dieser Zeit habe ich gemerkt, oder merke ich natürlich, da habe ich wie Zeit zum Reflektieren. Du wirst auch so, wenn ich losrenne, merke ich wieder so Sachen, so Gedanken, die manchmal drehen, wie los. Die lasse ich wie hinter mir beim Startpunkt, wo du losrennst. Und dann habe ich wie Zeit, auch mit dem Gott, sagen wir mal, zu reden. Und das ist nicht immer gleich. Das ist ja nicht einfach so, nimmst Telefonhörer ab und dann ist alles klar. Aber mit der Zeit merkst du, was er dir wahrscheinlich sagen will, was ihm wichtig ist. Und es gibt so wie eine Beziehung, die du halt pflegst. Oder wie zu im Menschlichen. Zu meiner Frau habe ich eine Beziehung, weil wir zusammen reden. Und das findet am Morgen statt, beispielsweise. Das ist für mich unwahrscheinlich wertvoll.
Grossartig. Mit dir können wir stundenlang reden. Es kommt immer wieder von einer neuen Seite wirklich ein Geschenk. So erlebe ich es auf jeden Fall. Es würde mich noch zum Schluss interessieren. Künstliche Intelligenz. Ein riesen Thema. Können wir jetzt auch nicht einfach auf die Schnelle erledigen, oder? Aber wie viel siehst du da, nach dem, was dir bis jetzt bekannt ist, wie viel ist Chance und wie viel ist Gefahr?
Der Hauptteil ist eine Chance. Weil es uns wird befreien von den Arbeiten, die wir auch schon ein bisschen diskutiert haben, und eine ganz neue Qualität wird geben.
Kleine Klammerbemerkung, nur kleine Klammerfrage, damit das nicht untergeht. Werden wir aber auch eine grosse Einbuße an Arbeitsplätzen oder gewisse Berufe, die es nicht mehr gibt?
Ja, das wird es geben. Gerade Berufsbilder, doch, es gibt Bedrohte, ich sage jetzt zum Beispiel Leute, die Texte machen, im Marketingbereich, vielleicht auch im Bildbereich, da kommt natürlich jetzt die AI und macht Sachen dort wie überflüssig. Nicht alles, man muss sich dort auch spezialisieren in Nischen rein, wo die Maschine nicht gut kann. Das wird sie noch lange nicht gut können. Also es gibt auch dort, sage ich mal, Bereiche, wo die sich weiterentwickeln können. Und das ist ja die Chance, dass man weniger das, was automatisiert werden kann, noch macht, sondern sich konzentriert auf das, was ein Mensch wirklich den Unterschied kann machen oder in der Tätigkeit. Und das ist eine grosse Chance, wird uns befreien von vielem. Und gleichzeitig, wie so häufig bei jeder Revolution, wird es natürlich mit gewissen Kosten kommen. Und es wird Leute geben, die das missbrauchen. Und es wird vielleicht eine Überwachung an anderen Orten oder Jobprofile, die nicht so gebildet sind. Das wird schwieriger. Oder? Wenn du heute schaust, die Kasse in der Migros, vor 10 Jahren, 15 Jahren zu heute, da hast du noch eine, zwei, die bedient sind. Und der Rest sind automatische Checkout. Auch selber kannst du Self-Checkout. Und das ist natürlich, ja, für so Profile, die jetzt nicht hoch gebildet sind, wird das schon schwieriger. Und da haben wir eine Aufgabe, als Gesellschaft dafür zu sorgen, dass es so Programme gibt und vor Wirtschaft, wo man so Leute kann mitnehmen auf eine Reise und kann in die neuen Jobprofile von der Zukunft bringen.
Ich finde es eine wahnsinnige Entdeckungsreise und bin wirklich, obwohl ich nicht so jetzt fachlich wie du unterwegs bist, bin aber auch eben fasziniert auch von diesen spielerischen Möglichkeiten, solange es in einem Bereich ist, wo niemand gefährdet ist wegen dem oder so. Ich bin jetzt gerade aus lauter Blödsinn, hätte ich jetzt fast gesagt, habe ich versucht, einen Liebesroman zu schreiben mit K1. Und ich muss dir sagen, es haut mich selber um, was da dabei rauskommt. Also ich habe so Figuren im Kopf und ich habe Handlungen und ich habe Dialoge, die laufend entstehen. Und bin erstaunt, was für eine Ergänzung da kann stattfinden. Oder? Es lebt ja nicht nur davon, dass man einfach ein paar Sachen reinschmeißt und dann kommt es fix fertig raus. Der Prozess finde ich spannend. Und solange der Mensch noch so beteiligt ist und noch deine eigene Handschrift irgendwo drin ist, finde ich es eben spannend. Ich habe ein bisschen Angst vor dem, wenn man sagt, man delegiert alles, oder?
Das ist also auch wieder sehr schön zusammengefasst, Rudi. Das ist die grosse Gefahr, oder? Man tut Aufgaben delegieren an eine AI, an eine künstliche Intelligenz, wo zu einem grossen Teil die Sache korrekt macht, aber auch fehleranfällig ist. Man sagt natürlich, der Mensch ist ja fehleranfällig. Ja, aber nicht so. Und mit uns auch nicht so delegieren. Und das ist natürlich vor allem gefährlich, wenn dann Sachen beurteilt werden durch eine KI, oder was du vielleicht gemacht hast, oder in gewissen Situationen eine KI eingesetzt wird, wo dann ja auch irgendwo gewisse, ich sage mal, gemeindet ist. Hat ja auch gewisse, wenn du eine KI heute fragst, zu gewissen politischen Themen, verhält sie sich ja sehr zurückhaltend. Und trotzdem hat man ja schon ganz viele Spuren entdeckt von denen, die die KI zur Verfügung stellen, die denen ihre Weltsicht bei den Antworten reflektiert wird. Und da haben wir grosse Gefahren, sowohl für unsere westliche Hemisphäre, aber auch für, sagen wir mal, andere mehr diktatorisch orientierte Länder, ist das natürlich eine grosse, grosse Herausforderung. Also da sind sie definitiv gefahren.
iSolutions heisst die Firma und einer von den Chefen ist der Benjamin Regetz. Bist du jetzt gerade aktuell?
Nein, das ist der Bruder.
Und dann, nächstes Jahr?
Das werden wir noch sehen.
Das ist noch nicht klar.
Verändern. Ja, es gibt auch Veränderungen. Jedes System muss man zustören, wieder hinterfragen kritisch. Und das erfahrt im Moment Veränderungen. Wie genau, dass wir es machen.
Herzlichen Dank, Benjamin Regetz. Sehr anregendes Gespräch mit dir. Am Mikrofon Rudi Josuran. Weiter unsere Podcasts hören mit spannenden Gästen. Fenstergespräch. Mutmachergeschichten aus dem Alltag. Ein Podcast von ERF Media Schweiz. Mehr Infos in den Shownotes und auf erfmedia.ch/podcasts.